Ja, ich möchte euch heute Morgen in ein Thema mit hineinnehmen, das mich zurzeit selber ziemlich stark beschäftigt. Und zwar, ich bin jemand, der wirklich gerne liest. Wenn es sich ergibt und wenn ich Zeit habe, dann schnappe ich mir liebend gern ein Buch oder auch eine Zeitschrift und lese. Am liebsten neben Fußballzeitungen. Lese ich auch ganz gern so in Anführungszeichen fromme Bücher. Also Biografien mit, über Menschen, die Jesus treu nachgefolgt sind, die viel mit Gott erlebt haben. Oder ich lese auch wirklich gerne so thematische christliche Literatur zu irgendeinem bestimmten Thema. Also Bücher finde ich klasse. Christliche Bücher finde ich ganz klasse. Und wir haben auch daheim eine ganze Menge von solchen Büchern. Und einen großen Teil davon habe ich auch wirklich schon gelesen oder zumindest angelesen. Also Bücher finde ich super. Aber in letzter Zeit, da frage ich mich so, was bleibt denn eigentlich von all den Büchern, die ich schon gelesen habe? Besonders von den christlichen Büchern. An was kann ich mich denn eigentlich wirklich noch nachhaltig erinnern? Was war oder was ist denn wirklich wichtig für mein Leben? Und wenn ich da so drüber nachdenke, dann merke ich, ich lande bei einem richtig grundsätzlichen Problem. Vieles von dem, was ich lese, oder auch von dem, was ich höre, zum Beispiel in Predigten, das nehme ich irgendwo in meinem Kopf auf. Ich nehme es zur Kenntnis, es beschäftigt mich mehr oder weniger lang und dann speichere ich es irgendwo ab und habe es möglicherweise auch wieder relativ schnell vergessen. Aber irgendwie hat es nicht wirklich Auswirkungen auf mein Leben. Ich muss feststellen, vieles von dem, was ich höre und von dem, was ich lese, das berührt mein Herz einfach nicht. Vieles bleibt einfach nur in meinem Kopf hängen. Ich lese schnell und viel, aber das bringt mich nicht wirklich weiter. Kennt ihr sowas? Das geht mir momentan beim Bibellesen übrigens ähnlich. Ich merke, ein Mehr an Menge ist nicht unbedingt ein Mehr an Tiefe. Und trotzdem spüre ich so gleichzeitig tief in meinem Herzen, ich sehne mich aber nach mehr. Aber ich muss auch feststellen, dieses Mehr, nachdem ich mich sehne, das bekomme ich nicht durch ein Mehr an mehr Lesen, an mehr Hören, an mehr Predigten. Ich sehne mich danach, dass mein Herz wirklich berührt wird. Von Gott, von seinem Wort. Ich sehne mich nach echtem Verstehen in meinem Herzen. Ich habe da neulich in einer Zeitschriften einen interessanten Artikel gelesen, wieder gelesen. Aber der hat mich ein Stück weitergebracht. Und zwar unterscheidet der Autor da zwischen Kopfwissen und Herzwissen. Zwischen Wissen und Begreifen. Das hat mich sehr angesprochen. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Ihr lest was in der Bibel, und es ist überhaupt nicht neu für euch. Eine Stelle, die ihr vielleicht 5-mal, 15-mal, 50-mal schon gelesen habt. Und ganz plötzlich, beim 6. oder 16. oder 51. Mal, gibt der Bibelvers einen ganz anderen Sinn für dich. Plötzlich merkst du, das ist ja ganz persönlich an mich gerichtet. an meine Situation. Das Bibelwort, das meint ja mich, mein Leben. Zigmal vorher hat man so eine Stelle gelesen, kennt sie vom Kopf her und auf einmal berührt sie dein Herz. Du begreifst sie richtig. Auf einmal wird die Stelle lebendig und kraftvoll und hat richtig Auswirkungen auf mein Leben. Vielleicht ein kleines Beispiel, wo ich das neulich so erlebt habe. Ich versuche mir immer wieder Zeit zum Beten zu nehmen, stille Zeit, wie man so schön sagt in den frommen Kreisen. Und es fällt mir oft nicht leicht, so richtig zur Ruhe zu kommen, äußerlich und innerlich. Jedenfalls ging es mir vor ein paar Tagen ganz konkret so. Ich habe mich zwar zum Beten hingesetzt, aber meine Gedanken und meine Ohren, die waren ganz woanders. Sie sind immer wieder abgeschweift und alles war wichtig, aber nicht das Beten jetzt. Ich habe zwar versucht zu beten, aber das war eher eine Beschäftigung unter vielen, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, wer sowas von euch kennt. Heute früh ist mir das auch wieder so gegangen. Ich wollte stille Zeit machen und plötzlich war ich beim Schullandheimaufenthalt in 2 Wochen und war bei der Planung für das nächste Schuljahr. Und alles war wichtig, aber nicht das, worauf ich mich eigentlich konzentrieren wollte. Jedenfalls kam mir dann kurze Zeit später plötzlich folgender Vers in den Sinn. Wenn du aber betest, dann geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Wenn du aber betest, dann geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Wow, das hat genau getroffen. Wenn ich schon beten will, dann heißt es für mich, mich zurückziehen, Tür zu machen, äußerlich, aber auch innerlich. Und mir dann wirklich zu vergegenwärtigen, mit wem ich es da zu tun habe. Wenn du aber betest, dann geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Versteht ihr, worum es mir geht? Dieser Vers, der steht in der Bergpredigt bei Matthäus im 6. Kapitel, der war jetzt nicht wirklich eine Neuoffenbarung für mich. Nichts Neues, schon oft gelesen, schon oft gehört. Aber plötzlich bleibt er nicht in meinem Kopf hängen, sondern berührt mich ganz persönlich in meinem Herzen. Er trifft mich und er kann mich dann zum Guten verändern. Plötzlich wurde in der Situation aus Kopfwissen Herzwissen. Aus dem, was ich vom Verstand her weiß, wurde plötzlich so ein richtiges Begreifen in meinem Herzen. Es wurde spürbar, erlebbar und konkret für mein Leben. Ich warne übrigens davor, sowas kopieren zu wollen. Das hat jetzt genau für mich, für meine Situation gepasst. Aber das ist nicht übertragbar. Wir können die Erfahrungen anderer nicht kopieren. Aber wir können uns davon erzählen und können uns gegenseitig damit auch Mut machen. Das ist das Spannende am christlichen Glauben. Gott möchte dir persönlich begegnen. Du darfst und du sollst deine eigenen Erfahrungen mit Gott machen. Du sollst Gott persönlich erkennen. Im Neuen Testament, in dem griechischen Urtext, da gibt es übrigens 2 Ausdrücke, die in den deutschen Übersetzungen mit Erkenntnis wiedergegeben werden. Das eine ist das Wort Gnosis und das andere ist das Wort Epignosis. Gnosis, das ist so eine intellektuelle Einsicht, so ein Verstehen vom Kopf her. Ich lese viel, ich höre viel, ich nehme das vom Kopf her auf. Aber es rutscht nicht in mein Herz. Es berührt mich innerlich nicht unbedingt. Und dann gibt es noch, vor allem bei Paulus, den Begriff Epignosis. Ich habe zwar kein Griechisch gelernt, aber Epi heißt wohl über oder an. Und jedenfalls hat dieses Erkennen nichts in erster Linie mit dem Erkennen vom Kopf her zu tun. Nicht mit intellektuellen Fähigkeiten, sondern mit Offenbarung. Bei dem Gnosis, bei dem verstandesmäßigen Erkennen, da ist der Verstand ausschlaggebend. Und bei Epignosis ist es ausschlaggebend, dass Gott uns was offenbart. Nicht mein Verstand, sondern Gott lässt mich was im Herzen verstehen. Er offenbart es mir. Das ist ein riesengroßer Unterschied, ob ich das versuche, vom Kopf her verstehen zu wollen oder ob Gott mir das offenbart. Da gibt es bei Paulus eine interessante Stelle im Epheserbrief, im ersten Kapitel. Da heißt es, da schreibt der Paulus: Darum auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben bei euch an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen, höre ich nicht auf zu danken für euch und gedenke euer in meinem Gebet, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Dass der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Die Überschrift, die zeigt schon, worum es in dem Abschnitt geht. Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater aller Herrlichkeit. Ihn sollen wir erkennen. Und im Griechischen steht dabei erkennen Epignosis. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, was da steht. Den großen, allmächtigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den sollen wir erkennen. Aber nicht intellektuell, dass wir Fakten über Fakten anhäufen und noch ein Buch lesen und noch was hören über ihn. Nein, wir sollen nicht über ihn was wissen, sondern wir sollen ihn ganz persönlich erkennen. Er selbst soll uns im Herzen offenbar gemacht werden. Wow! Und wie? Durch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, durch den Heiligen Geist. Nicht verstandesmäßig, sondern der Heilige Geist will es uns im Herzen offenbar machen, verständlich machen. Und wir dürfen darum bitten, der Paulus betet darum, dass Gott diesen Heiligen Geist schickt. Es geht noch weiter. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Diese Sätze, die klingen ganz schön groß. Der Paulus ist manchmal auch relativ ausführlich und kompliziert. Aber schaut mal auf den ersten Teil. Da steht, Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt. Erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen oder wissen, wie es auch in einer anderen Übersetzung heißt. Nicht unser Verstand, sondern unser Herz. Nicht mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen sollen wir verstehen und wissen. Aber jetzt bitte nicht das Kind mit dem Bad ausschütten und ins andere Extrem fallen und sagen, gut, dann kann ich ja meinen Verstand an der Garderobe abgeben. Es kommt ja doch nur auf das Herz und auf das Gefühl an. Halt! Erstens habe ich von Gefühl gar nichts gesagt. Da steht auch nichts von Gefühl. Sondern es geht wirklich um den Unterschied zwischen Kopfwissen und echtem Verstehen, echter Offenbarung, die was mit meinem Leben zu tun hat. Kopfwissen, das ist auch gar nicht so schlecht, das ist wichtig sogar für uns. Es ist gut zu wissen, was in der Bibel steht. Es ist wichtig, die Bibel zu lesen, zu wissen, an was wir glauben, sich mit dem Glaubensbekenntnis auseinanderzusetzen. Deswegen gibt es ja den Konfirmandenunterricht, solche Dinge dann auch besprochen werden, damit man weiß, von was wir überhaupt reden, an was wir glauben, was uns wichtig ist als Christen. Kopfwissen ist wichtig, aber Kopfwissen ist nur der Anfang. Unser Problem ist doch oft, dass wir theoretisch vieles wissen oder fast alles wissen, aber fast nichts umsetzen. Kleines Beispiel. Jeder Christ weiß, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Dass sein Blut uns gerecht macht vor Gott. Aber inwieweit prägt es deinen Alltag? Wie sehr hat es Einfluss, dass du das weißt, dass Gott, dass Jesus für dich gestorben ist? Inwieweit hat es Einfluss auf dein Leben, wenn du morgen wieder auf die Arbeit gehst? Sieht unser Leben nicht oft so aus? Wir fühlen uns gut, wenn wir was richtig gemacht haben. Wenn wir positive Rückmeldungen bekommen, dann freuen wir uns. Aber wenn wir was falsch gemacht haben oder kritisiert werden, dann fühlen wir uns oft niedergeschlagen. Und so tief in unserem Inneren, dann kommt dann die Stimme, die sagt, Gott mag dich aber nur, wenn du immer brav bist, wenn du schön christlich lebst. Und wenn wir dann selbst von unseren Idealen, die wir uns so setzen, wenn wir das nicht einhalten können, dann sind wir geknickt und sind von uns selber enttäuscht und denken dann, so kann Gott mich ja nicht mögen. Aber das ist nicht das, was wir vom Kopf her wissen. Wir wissen vom Kopf her, Gott liebt dich, so wie du bist, und du kannst dich nicht gerecht machen vor Gott. Aber unser Herz will uns oft was anderes sagen. Wir haben da eine andere Theologie in unserem Herzen. Hätten wir das wirklich tief in unserem Herzen verstanden, was das heißt, dass Jesus für uns gestorben ist, dass Gott da ist in jedem Moment unseres Lebens, dass er uns bedingungslos liebt, egal was passiert, müsste unser Leben, müsste unsere ganze Gefühlswelt da nicht anders ausschauen? Es gibt noch eine Schwierigkeit bei dem Ganzen. Kopfwissen und Herzwissen, das lässt sich äußerlich kaum voneinander unterscheiden. Die Aussagen, die sind oft die gleichen. Beispiel: Australien. Es ist eine Sache, zu wissen, was Australien ist. Wenn sich einer für Australien interessiert, ja, dann geht er ins Internet, surft darum, leiht sich vielleicht in der Bücherei ein Buch aus, kauft sich einen Reiseführer oder ein Bildband und kann im Prinzip alles über dieses schöne Land erfahren, was er möchte. Ich durfte vor, ist inzwischen schon einige Jahre her, durfte ich da mal nach Australien reisen und mir so 14 Tage lang dieses schöne Land anschauen. Ich war schon mal dort. Wenn du jetzt einen Satz hörst von jemandem, der sich richtig eingelesen hat über Australien, und einen Satz hörst von mir, der ich schon dort war, dann sind die Aussagen oft die gleichen. Der das gelesen hat, würde genauso wie ich sagen, oh, Australien ist ein Riesenland, ein ganzer Kontinent. Australien, da gibt es viele Tiere, die Kängurus und die Koalabären und die Krokodile. Und da gibt es das Great Barrier Reef und den Ayers Rock. Das könnten wir beide sagen. Derjenige, der sich eingelesen hat, und ich, der ich mir die Kängurus schon mal anschauen durfte aus nächster Nähe. Die Sätze sind die gleichen. Und ich glaube, im christlichen Glauben ist es so ähnlich. Wir kennen die Botschaft von Jesus, zumindest die allermeisten von uns. Und wir kennen sie wahrscheinlich auch recht gut. Aber kennen wir die Botschaft von Jesus Wie ein Land, über das wir was gelesen haben? Oder kennen wir sie wie ein Land, in dem wir schon mal waren? Ich glaube, wir haben auch in so unseren christlichen Kreisen gelernt, viele Sätze einfach zu wiederholen. Gott liebt mich, Gott liebt dich, Jesus rettet, Jesus ist Sieger. Sätze, die wir immer wieder hören in Predigten, in Lesungen, in Liedern. Aber ich glaube, manchmal sind es Sätze, die unser Leben nicht verändern, weil sie unser Herz nicht berühren. Weil wir drüber was hören, wie über ein Land, in das wir uns einlesen. Aber waren wir schon dort? Hast du es wirklich erlebt in deinem Herzen? Oder ist es reines Kopfwissen? Die große Frage ist jetzt, ja, wie kommen wir denn von Kopfwissen zu Herzwissen? Machen geht schon gar nicht. Das ist die schlechte Nachricht heute früh. Ich kann mir das nicht erarbeiten oder verdienen. Aber ich denke, es gibt einige Aspekte, die wir berücksichtigen können, die uns auf diesem Weg hin helfen können. Und es ist wirklich ein Weg, ein Prozess. Und ich denke, solange wir hier auf dieser Erde leben, wird dieser Weg auch nicht zu Ende sein. Wir werden nie sagen können, ach, ich hab's verstanden, ich habe jetzt alles in meinem Herzen. Es ist ein Prozess und drei Gedanken dazu, die uns helfen können, auf diesem Weg zu gehen. Der erste Gedanke ist, sei ehrlich. Mach dir selber nichts vor. Lass dich auch nicht von den Reiseberichten anderer beeindrucken. Vergleich dich nicht mit anderen, sondern überlege, was habe ich wirklich schon im Herzen verstanden? Und wo rede ich vielleicht nur irgendwelche Sätze nach, die ich bei anderen gehört habe, die mir andere über dieses Land erzählt haben? Sei ehrlich. Klammer auf. Ich denke, wir müssen auch unter uns als Christen, auch in der Gemeinde, da noch viel ehrlicher und barmherziger werden. Keine fromme Show. Sei ehrlich. Zweiter Gedanke. Bitte Gott um den Heiligen Geist. Wie schreibt der Paulus? Ich gedenke meinem Gebet, wie wir vorhin gelesen haben, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe, den Geist der Weisheit und der Offenbarung, ihn zu erkennen. Wir sollen Gott bitten um seinen Heiligen Geist. Jesus fordert uns auch dazu auf. Bei Lukas heißt es mal im 11. Kapitel, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Also Gott verspricht uns, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt, wenn wir ihn drum bitten. Wir sollen Gott um seinen Heiligen Geist bitten. Wir dürfen sagen, Gott, gib mir deinen Geist. Lass mich dein Wort richtig verstehen. Lass es mich im Herzen verstehen. Offenbare du dich mir in meinem Herzen. Sei ehrlich, bitte Gott um seinen Heiligen Geist. Und der dritte Gedanke ist eng damit verbunden. Das geht nicht schnell. Lass dir Zeit. Nimm dir Zeit. Werde still. Lass dir Zeit und werde still. Im Lukas-Evangelium, da gibt es diese bekannte Geschichte von Maria und Martha. Da zieht Jesus mit seinen Jüngern umher und kommt in ein Dorf. Und da war dann eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und diese Martha hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass sich meine Schwester allein dienen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Da ist auf der einen Seite die fleißige Martha, die nimmt Jesus auf, die bekocht ihn und seine ganze Mannschaft. Sie bewirtet sie. Die tut alles, damit sich Jesus und seine Jünger wohlfühlen. Das ist alles super wichtig. Ohne diese fleißige Hausfrau wäre Jesus nicht so gut versorgt worden. Und Jesus schätzt es auch. Jesus macht es nicht schlecht. Er erkennt es an, wenn er sagt: Ja, du hast viel Sorge und Mühe. Das ist nicht ironisch gemeint. Jesus schätzt es. Aber er sagt auch gleichzeitig, dass Maria den besseren Teil erwählt hat. Da ist Maria, die irgendwie tief in ihrem Herzen spürt, das ist jetzt ganz wichtig. Jesus hat mir was zu sagen. Und so nimmt sie sich trotz dieses ganzen Trubels außenrum die Freiheit, sich einfach Jesus zu Füßen zu setzen, sitzen zu bleiben und zuzuhören. Vieles von dem, was wir tun, ist auch ganz wichtig. Die Familie versorgen, die Arbeit so gut wie möglich zu erledigen oder auch in der Gemeinde mitzuarbeiten, damit Veranstaltungen wie letzte Woche unser Gemeindefest oder heute auch unser Brunch, damit es funktioniert. Ohne Helfer wäre das nicht möglich. Aber wir brauchen auch Zeiten, wo wir uns einfach Jesus zu Füßen setzen. Wo wir einfach nur da sind. Wo wir nichts tun. Wo wir Jesus reden lassen. Nur zuhören und still sein. Leider geht es nicht schnell. Ich bin da ja eher so ein Typ, der schnell noch das Gebet einschiebt, wie ich vorhin schon erzählt habe, und sich gleichzeitig mit anderen Dingen beschäftigt. Und ich merke, ich kann das nicht erzwingen, mich schnell jetzt hinzusetzen und zu sagen, so nach dem Motto: Also Jesus, 5 Minuten habe ich. Ich sitze jetzt ganz ruhig und warte. Also leg los. Ich habe da noch was anderes zu tun. Aber die 5 Minuten jetzt, das funktioniert nicht. Es lässt sich nicht erzwingen. Und ich merke bei mir selber, das fällt mir alles andere als leicht. Einfach nur da sein, vielleicht einen Bibeltext auf mich wirken lassen, ohne auf die Uhr zu schauen, ohne Absicht. Gott muss mir jetzt noch unbedingt was sagen. Nein, einfach Freude dran zu haben, bei Jesus zu Füßen zu sitzen, bei ihm zu sein. Der Johannes hat es vorhin schon gesagt, ich war jetzt länger krank. Eine Bronchengeschichte hatte mich ein bisschen ausgenockt. Und ich lag dann da auf der Couch und lag und habe dann gehofft, am Montag geht's wieder und es ging nicht und lag. Und am Montag geht's wieder und es ging nicht am Montag. Und als ich da so lag, da dürfte ich so spüren, dass in der Stille wohl ein großer Schatz verborgen liegt. Etwas, auf das es sich lohnt, dass wir uns darauf einlassen. Dass es ein Weg ist, vielleicht sogar der Weg, dass das Wissen vom Kopf ins Herz rutschen kann. Auf dem aus Gnosis, aus Verstandeswissen, Epignosis, eine echte Herzensoffenbarung werden kann. Wie gesagt, mir persönlich fällt es alles andere als leicht. Ruhig werden, still sein. Das ist nicht unbedingt das, was mir von Haus aus liegt. Aber ich spüre, ich sehne mich danach, Gott wirklich tief in meinem Herzen zu begegnen. Und ich lade euch ein, dass ihr euch vielleicht ein Stück mit mir auf diesen Weg macht. Lasst uns ehrlich sein. Sei ehrlich. Lasst uns Gott um seinen Heiligen Geist bitten. Ihn immer wieder einladen und sagen, Herr, lass es mich im Herzen begreifen. Offenbar du mir, was wichtig ist für mein Leben. Lass du uns Dinge wirklich begreifen. Und lasst uns Zeit nehmen, dass wir uns Jesus zu Füßen setzen. Dass wir einfach still werden und ihn reden lassen. Und ich lade euch jetzt ein, dass wir das auch während der nächsten Lobpreiszeit tun. Ich habe mich an das Lied von Gaëtan Roy erinnert, vielleicht kennt es der ein oder andere von euch, das heißt Sitzend zu den Füßen Jesu. Wir werden uns dieses Lied jetzt gleich anhören als MP3 und danach werden wir es gemeinsam singen mit unserer Band. Und ich lade dich ein, dich da drauf einzulassen, mal ehrlich zu gucken, ehrlich zu sein vor Gott, Gott um seinen Heiligen Geist zu bitten, ihn einzuladen und dann einfach ruhig zu werden, zu Jesu Füßen zu sitzen. Und wenn du merkst, ich will gern mit jemandem gemeinsam beten, ich will vielleicht einen bewussten Schritt machen, auch vor jemandem anderem und sagen, ja, ich will ehrlich vor mir sein. Ich will den Heiligen Geist einladen, mir das neu zu erklären, neu Dinge zu offenbaren, die für mich wichtig sind. Und mich darauf einzulassen, Jesus zu Füßen zu sitzen. Dann lade ich dich ein, später, wenn die Band das Lied dann gemeinsam mit uns singt, nach vorne zu kommen. Wir haben Gebetsteams, die dann gerne mit euch auch beten und euch segnen. Ich möchte noch beten. Herr, danke, dass dein Wort lebendig ist. Dass es uns immer wieder trifft, egal ob wir das schon 5-mal oder 50-mal gelesen haben. Dass du uns das lebendig machen kannst, dass dein Wort in unser Leben, in unseren konkreten Alltag, in unsere Lebenssituationen hineinsprechen kann. Herr, du siehst, wie oft aber dein Wort und das, was wir wissen, im Kopf hängen bleibt. Und ich möchte dich wirklich um deinen Geist bitten, dass dein Geist es uns ins Herz rutschen lässt. Dass du uns das schenkst, dass aus Verstandeswissen Herzenswissen werden kann. Und dass du uns schenkst, dass wir ruhig werden. Dass wir dir zu Füßen sitzen können, Herr Jesus, und still werden dürfen. Und hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Lasst uns dieses Lied Sitzen zu den Füßen Jesu.